Wir wollen heute ein Wort Gottes aus dem Neuen Testament hören und schlagen dazu den Hebräerbrief auf. Kapitel 9, Vers 22. Und zwar heißt es, und fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt. Soweit. Und fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt. Eine Reinigung kann nur dort sein, wo irgendwo etwas verschmutzt worden ist. Wir reinigen nicht das, was sauber ist, sondern das, was schmutzig ist. Auch wir tragen, nachdem wir einen Anzug oder ein Kleid gekauft haben, diese nicht zuerst in die Röferreinigung, weil er sauber ist, sondern nachdem die Verunreinigung stattgefunden hat, bedarf es der Reinigung. Diese Hebräer 9, Vers 22 Stelle zeigt uns den Reinigungsvorgang der übelsten möglichen Verschmutzung, nämlich von der Sündenverunreinigung im Alten Testament und im Neuen Testament ist es das Blut. Im Alten Testament Tierblut, im Neuen Testament das Blut Jesu. Diese Hauptreinigung lehrt uns das Wort in 1. Johannes 1, Vers 7, wo es heißt, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Dieses Blut wird wirksam, sobald wir im Glauben unsere Sünden bekennen, wie uns solches in 1. Johannes 1, Vers 9 gesagt ist, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt. Diese Sünden sind am Kreuz von Golgatha durch Christus ins Gericht gebracht worden. Die Vergebung setzt dann ein, wenn wir kommen, hin zum Herrn. Die zweite Reinigungsart finden wir in der Reinigung durch das Wort, nach Epheser 5, Vers 26, wo es heißt, sie, die Gemeinde, reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das Wort. Das ist die Reinigung durchs Wort, weil uns dieses sowohl beim Lesen als auch in der Verkündigung überführen soll. Zu den Jüngern konnte der Herr Jesus durch seine Anwesenheit in Johannes 15, Vers 3 sagen, ihr seid schon rein um des Wortes Willen. Diese Reinigung soll in uns im Selbstgericht erfolgen. Und wir kommen zur dritten Reinigungsart und mit der wollen wir uns heute befassen. Und dazu schlagen wir Apostelgeschichte 15 auf und lesen den Vers 9. Die dritte Reinigungsart der Lehre des Neuen Testaments. Vers 9 in der Apostelgeschichte. B. Indem er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Indem er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Und das soll für uns heute das Thema sein, mit dem wir uns näher befassen wollen. Wir könnten hier sagen, wie soll diese Reinigung geschehen? Nicht wahr? Jeder von uns hat einen bestimmten Grad der Erkenntnis und geht davon aus, dass der eigene der richtige sei. Die Bibel schränkt ein, alles nur Stückwerk. Und so wie wir dann in der Übereinstimmung mit dem Willen Gottes sind, werden wir auch aus der Perspektive der Anerkenntnis des Wortes Gottes unsere Erkenntnis als Stückwerk behandeln. Es soll hier gefragt werden, wie das zu verstehen ist. Wir halten ja dafür, dass wir Erkenntnis haben. Wenn es sich um die Reinigung der Herzen handelt, von dem hier jetzt das Wort Gottes in Apostelgeschichte 15, Vers 9 redet, dreht es sich nicht um die Sünde als Ursprung des Bösen und auch nicht um begangene Sünden als ausgeübtes Böses, sondern um den sittlichen Zustand des Menschen, um die Gesinnung desselben, um das, was in unseren Herzen aufsteigt, was in unseren Herzen hervortritt, was uns völlig erfüllen will. Das ist hier gemeint. Und das ist nicht die Reinigung durch das Blut, und das ist nicht die Reinigung durch das Wort, sondern der Glaube, welcher in diesem Fall Reinigung bewirkt. Und durch diese Aussage, dass der Glaube die Reinigung bewirkt, stehen wir zugleich in einer ungeheuerlichen Verantwortung, ein jeder vor dem lebendigen Gott. Und wir könnten sagen, warum eigentlich? Ja, weil durch den Glauben das Wort des Evangeliums, wir lesen das in Vers 7, in das Herz aufgenommen und in dem Herzen wirksam gemacht wird und durch das Licht Gottes in das Herz leuchtet und alles, wie die Bibel sagt, bloßgestellt und Christus in das Herz einzieht, nachdem die Bloßstellung unserer Herzen erfolgt ist und dann der Herr Jesus nach seinem Einzug dieses Herz einnimmt. Und das bedarf unserer Verantwortung, unseres Ja. Und wo er, unser Herr, in der Fülle ist, da hat der Böse keinen Raum. Sondern da wird alles, was nicht Christus meint, hinausgetan. Nicht einer beim anderen, sondern die biblische Lehre ist bei sich selber. Der Jesus sagt nun einmal ein Wort zu seinen Jüngern. Ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Sohn des Menschen wiederkommen wird. Du wirst mit deiner Überlieferung nicht fertig werden, bevor Jesus wiederkommt. Deshalb hast du keinen Auftrag vom Herrn, die Herzen der anderen auszuspionieren oder gar weltverbesserisch sich ihrer anzunehmen. Bildlich sehen wir dies in der Tempelreinigung. Ganz präzise. Als der Herr Jesus in den Tempel eintrat, da geschah etwas. Da reinigte er ihn von allem. Von allem? Von allem, was nicht hineingehörte. Nicht? Indem er, Jesus, gleichzeitig darauf hinwies, dass derselbe, nämlich der Tempel, ein Bethaus genannt werde. Aber, sagt er, zu einer Räuberhöhle gemacht worden sei. Und ganz genauso ist es mit dem Herzen des Menschen. Wir haben durch die Sünde Adams uns zu einer Räuberhöhle machen lassen. Welch eine Verantwortung. Es soll aber ein Bethaus sein, die wir dem Herrn Jesus gehören. Die wir mit unseren Sünden, die uns von Gott trennen, zu ihm gelangen und Vergebung empfangen haben. Ein Bethaus sollen wir sein, welches dem Herrn gehört und nicht mehr uns selbst. In dem Augenblick, wo wir unsere eigenen Gedanken durchziehen, sind wir Herr im Bethaus und nicht mehr Jesus. Und in ihm, in Christus, Anbetung gebracht wird. Ein solches Haus soll dein Leib sein. Aber es ist durch das, was nebenbei noch drin ist, zu einer Räuberhöhle geworden. Das ist die Feststellung Jesu und wir wollen sie stehen lassen oder gar nicht versuchen, sie abzumindern. Wenn aber durch den Glauben das Herz für den Herrn Jesus geöffnet wird und der Herr nun in dasselbe einzieht, so reinigt er dasselbe von allem, was nicht hineingehört und führt es zu seiner göttlichen Bestimmung wieder zurück. Gott ist es, der das wirkt, und der Glaube ist dafür das Mittel, wodurch das alles herbeigeführt wird. Darum heißt es in Apostelgeschichte 15, Vers 8 und 9, Gott, der Herzenskenner. Und dann geht's weiter. Durch Glauben ihre Herzen reinigte. Der Herzenskenner ist Jesus. Der Besitzer der Räuberhöhlen wir. Das ist eine furchtbare Tatsache. Und die Lehre des Neuen Testaments beweist in der damaligen oder in der mehrmaligen Tempelreinigung, die der Herr Jesus vollzog, auch die mehrmalige Möglichkeit der Verunreinigung des Gläubigen. Soweit die Einleitung. Das Herz zu reinigen ist nicht Wie wir gehört haben, die Sache des Blutes Jesu oder des Wortes Gottes, sondern des Glaubens. Wie wichtig ist, dass wir in der Lehre des Wortes unterwiesen werden, damit wir nicht falsche Dinge an die falsche Stelle stellen und dadurch keinen Sieg haben. Darum redet die Hebräerstelle, Kapitel 9, Vers 22, fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt. Die Stelle sagt nicht alle, sondern fast alle. Und die das Blut nicht reinigt, reinigt hier in unserem Thema der Glauben im Herzen. Und nun sehen wir auch, wie wichtig der Glaube im Herzen der Menschen ist. Nicht wahr? Denn, und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Tatbestand auch innerhalb unserer Seelsorge. Wie könnte der Glaube wirken, wenn er gar nicht vorhanden ist? Oder das Maß dafür gar nicht da ist, was wir vielleicht als Menschen fordern. Wie töricht wäre das, eine Glaubenshandlung zu fordern, deren Glaubensausmaß von Gott noch gar nicht gegeben ist. Der besitznehmende Glaube ist letztlich in uns der Christus selbst. Und da kommen wir zu einem gewissen Satz und können sagen, Christus ist in dir nicht mächtiger als das Maß deines Glaubens in dir vorhanden ist. Der Glaube, von dem Gottes Wort hier redet, ist kein bloßes Dafürhalten. Kein bloßes Fürwahrhalten. Denn dazu brauchen wir den Glauben, das volle Maß des Glaubens, um Christus auch nach dem Maße des Glaubens, wie Gott ihn zugeteilt hat, Christus zu erfassen. Wozu auch für einen Kleinglauben der Bestand im Kopfe ausreicht. Eines für wahrhaltenden Glaubens reicht der Kopf aus. Und weil jeder einen Kopf hat, ist jeder in dieser Richtung dann auch ein Glaubender. Aber der Glaube ist erst dann echt, wenn der fluchwürdige Eigenwillen im Menschen die völlige Zerstörung erfahren hat durch das Urteil eines jeden selbst. An sich haben wir es oder ansonsten nicht mit echtem Glauben zu tun. Und dort, wo der Glaube im Kopf und im Verstand sitzt, findet auch eine Kopfwäsche statt. Ist der Glaube im Herzen, findet die Herzensreinigung statt. Nicht? Das ist doch klar, wenn im Herzen kein Glauben ist, kann auch im Herzen keine Reinigung durch den Glauben geschehen. Wenn der Glaube im Kopf ist, dann haben wir eben auch unter Gläubigen mit Kopfwäsche zu tun. Viele Gläubige halten die Herzensreinigung für Theorie. weil sie solche noch nie gekannt haben. Sie wissen gar nicht, was sie ist. Ich glaube, dass wir nur dann eine Reinigung der Herzen empfangen, von dem wir kommen dann gleich drauf, von dem Gottes Wort sagt, gereinigte Herzen. Glückselig die reinen Herzen sind. Dass das nur dann möglich ist, wenn wir Herzen haben wie Jesus. Sonst nicht. Hier kann niemand sagen, das wäre nicht möglich. Die Bibel sagt, dass wir auch im Lichte wandeln können, genauso wie Jesus im Lichte ist. 1. Johannes 1, Vers 7. Steht's. In dem Augenblick, wo mein Herz Raum gelassen wird, zu denken, was es will, zu orientieren, wie ich nach dem Verstand es einrichte, kommt augenscheinlich Widerstand, weil mein Herz ja das anders bedenkt, als wie andere das sagen. Und dieser Widerstand ist der Beweis, dass keine gereinigten Herzen da sind. Ist der Beweis dafür. Schauen wir in das Herz des Herrn Jesus, dann stellen wir fest, dass er nie Widerstand geleistet hat. Nicht wahr? Oder? Er hat noch nicht einmal Widerstand geleistet, als man ihm des Todes überliefern wollte. Und wo leisten wir Widerstand? Da geht's nicht um Tod und Leben. Wie viel Widerstand ist in den Herzen der Gläubigen? Wisst ihr warum? Weil sie noch nicht zerbrochen sind. Und hier setze ich an, ein nicht zerbrochenes Herz ist kein reines Herz. Ein nicht zerbrochenes Herz ist kein Herz des Glaubens, sondern es ist ein gemischtes Herz zwischen Glauben und Zwischenverstand. Nun sehen wir Matthäus 15, Vers 18. Das Herz des Menschen, in Matthäus 15, Vers 18, das Herz des Menschen, der Quell alles Bösen ist. Was im Leben eines Menschen nur immer zu finden ist. Dieses Herz ist durch den Fall des Menschen in die Sünde das geworden, was es ist. Wir lesen diese Tatsache bereits in 1. Mose 6, Vers 5. Da heißt es, und Jehova sah, dass des Menschen Bosheit groß war auf Erden. Und alles Gebilde der Gedanken, das ist das. Das ist unser Thema. Und alles Gebilde der Gedanken des Herzens nur böse. Den ganzen Tag. Und in Kapitel 8, Vers 21, da heißt es denn, das Dichten, das ist das Gebilde des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Die Bibel stellt hier nicht fest, dass es nicht so sei, sondern dass es so ist. Und wir lesen in Jeremia 17, Vers 9, arglistig ist das Herz, mehr als alles, und verderbt ist es, wer kann es erkennen? Oh, wir gehören nur dann dazu, es erkannt zu haben, wenn wir unser Herz ausliefern
in den Zustand gleich unseres Herrn Jesus. Wer mag es erkennen? Und dieses verdorbene, völlig böse Herz wird auch nicht gut, wenn ein Mensch sich bekehrt, sondern es bleibt so böse, an sich tragisch, dass sich das böse Herz, das ja verbunden ist mit dem alten Menschen, nicht bekehren kann. Nur wir müssen uns bekehren, aber nicht der alte Mensch. Es bleibt so böse. Das ist unsere praktische Erfahrung bis heute. Und das Wort Gottes ist voller vieler Ermahnungen, die es uns gibt. Aber diese Ermahnungen völlig unangebracht, völlig überflüssig wären, wenn unser Herz nicht immer noch das alte, böse, antike Möbelstück wäre wie einst. Auch dann, wenn die Schrift von reinem Herzen spricht, da kommen wir jetzt auch gleich drauf, so ist das Herz oder so bleibt unser Herz verdorben und böse in sich selbst, weil es dafür keine Grundsatzerneuerung gibt. Aber Gott lobt, es gibt einen Zustand, zu einem reinen Herzen zu kommen. Gott hat dafür gesorgt, dass wir nicht mehr den aus ihm herauskommenden bösen Gedanken, den wir vielleicht für richtig und fromm ansehen, Raum geben müssen. Das müssen wir nicht mehr. Wir müssen ihm nicht mehr dienen. Wir müssen ihm keinen Raum mehr geben. Genauso wie der Herr einmal durch den Glauben unsere Herzen reinigte, als wir gläubig wurden, so will Gott auch weiterhin und auf dieselbe Weise heute noch die Herzen der Gläubigen sowohl reinigen, als auch dann, wenn sie gereinigt sind, rein erhalten. Und das kann nur geschehen, indem wir der Gefährlichkeit des Götzendienstes, der eigenen Gedanken nicht mehr dienen, sondern sie aufgeben und unsere Herzen mit dem beschäftigen lassen und ausfüllen lassen, was Christus ist. Und das können leider die allerwenigsten Gläubigen nicht. Aber das muss gelernt werden. Sich loszureißen, entgegen der Vernunft und des Verstandes und die eigenen Gedanken dem Urteil Gottes für sündig und böse zu erklären. Wer das kann, bekommt ein reines Herz. Und wer das nicht kann oder wem es schwerfällt, wird kaum dorthin kommen. Aber auf der anderen Seite sage ich, es liegt an einem jeden selbst. Ein Herz haben wir alle. Das kann ich schon feststellen. Aber wie wenig gibt's reine Herzen? Wie wenig? Ich rede hier von Kindern Gottes. Dann erst kann der Herr überhaupt unsere Gedanken in seinem Lichte uns erkennen lassen und durch seinen Geist uns die notwendige Kraft geben, das Böse der eigenen Herzen zu verurteilen. Wenn wir das noch nicht einmal fertig bringen, kommen wir auch nicht zu einem gereinigten Herzen. Und dann erst ist es möglich, von der Wohlgefälligkeit der eigenen Gedanken zur Wohlgefälligkeit Gottes zu gelangen. Ja.
Ein solch gottgewollt reines Herz erlangen wir nur in der Überwindung unserer eigenen Willensgedanken gemäß der Gabe Gottes durch Buße.
Kann niemand sagen, ja, ich kann nicht Buße tun, kann sie ja nicht aus mir selbst heraus fabrizieren. Ich bin keine Fabrik.
Sicherlich bist du keine Fabrik, aber die Bibel Gottes Wort hat gesagt, tut Buße. Die Frage des Gehorsams kann nicht anders ausgelegt werden, wenn die Bibel sagt, tut Buße. Wir könnten es exegetisch mischen, wie wir wollen. Das Gegenteil kann nie dabei herauskommen.
Und das sind Bibelworte Gottes, die präzise und klar geschrieben stehen. Die dürfen und müssen getan werden.
Dass Gott dies so will und dass Gott es so gemacht hat und nicht anders, etwa wie wir gern möchten, ist seine göttliche Weisheit, ist seine göttliche Liebe, indem er uns dadurch und nur dadurch in die tiefere Gemeinschaft und in die tiefere Abhängigkeit mit ihm Christus führt.
Die Bibelstellen eines reinen Herzens. Ich habe mir lediglich 4 Stück herausgeschrieben. Die haben einen besonderen Zusammenhang, auf den wir dann zum Schluss noch einmal eingehen werden, mit dem es ein besonderes Bewandtnis hat, sind Matthäus 5, Vers 8, 1. Timotheus 1, Vers 5, 2. Timotheus 2, Vers 22 und 1. Petrus 1, Vers 22.
Das Herz ist dann rein, wenn es so ist, wie in den Bibelstellen beschrieben. Aber auch nur in dieser Zeit. Wenn es durch Gottes Wort und durch Gottes Geist und durch Gottes Licht alles, und zwar bis ins Innerste hinein, durchleuchten lässt, was in der Gegenwart Jesus nicht bestehen kann. Den Blick dafür haben wir von uns aus überhaupt nicht. Den kann Gott, wenn wir auf der Suche nach einem reinen Herzen durch Glauben sind, schenken. Er schenkt ihn, wenn wir darum bitten. Aber nicht, wenn wir nur darum bitten, sondern wenn wir unser Verhalten mit der Bitte vor Gott kund werden lassen. Der Hinweis auf Matthäus 23, Vers 26 bis 28 ist hier sehr am Platze. Da geht es um das Inwendige und Auswendige. Und zugleich auch wertvoll, denn Gott sieht das Herz an. Gott sieht das Herz an. Das bedeutet zugleich, dass Gott in uns, in der Beziehung der reinen Herzen, nicht auf den Dienst der Verkündigung, nicht auf dem Zeugnis an der Hauptwache, nicht auf einer anderen Sache blickt, die wir tun, sondern Gott sieht das Herz an. Und nun kommt es darauf an. Was sieht der Herr in deinem Herzen? Ob er ein solch reines Herz sieht, dass durch, wenn dieses Herz nicht rein ist, sieht er Unglauben drin. Das ist jetzt klar. Denn die Reinigung erfolgt durch Glauben. Und dieses Herz, welches der Herr sieht, das Sehen Gottes unserer Herzen kann nicht durch einen äußeren Schein getäuscht werden.
wie es vielleicht bei Menschen gegenüber geschehen kann. Nicht also bei Gott. Und wenn das Inwendige, das Herz, rein ist, dann wird selbstverständlich auch das Auswendige, nämlich das, was an uns wahrgenommen wird durch andere, unser Reden und unser Tun entsprechend rein sein. Das ist ja das, was wir seit eh und je sagen. Wenn ich ein Gefäß mit Kaffee da stehen habe und gieß aus, dann kann niemals Coca-Cola rauskommen. Das gibt es nicht. Mit dem, was unsere Herzen erfüllt sind, dringt nach außen, damit bist du das Zeugnis auch für deine Nächsten. So sagt auch David dies in Psalm 51, wo er sagt, siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Innern steht da, und im Verborgenen. Und das ist das reine Herz, das die Menschen nicht sehen. Nicht dein Wollen, sondern das, was es ist. Warum? Weil Gott ins Herz schaut. Gott schaut so nicht allein dein Herz, sondern sogar die Beweggründe sieht er, weshalb du das so und nicht anders tust. Das heißt, im Innern des Herzens wirst du mich Weisheit kennenlehren. Vers 6. Im Innern meines Herzens. Das ist klar. Wenn da lauter Mäuse und Gräuelbrühe, sagt das Alte Testament, drin ist, wir denken hier an die gesetzlichen Verordnungen des Alten Testaments, dann wird Gott sein Zelt nicht aufschlagen können. Und weiter geht's, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in meinem Inneren einen festen Geist. Vers 10. Ein reines Herz ist die unerlässliche Voraussetzung für ein geheiligtes Leben. Und deshalb ist auch Heiligung, von der heute in gläubigen Kreisen so viel geredet wird, nicht ein Werk, welches in unserem Äußeren beginnt, sondern in unserem innersten Innern, bei dem es viele Gläubige gibt, die noch nie mit der Harke dahin gekommen sind. Eine andere Heiligung gibt es nicht vor Gott. Sie muss gleich der Weisheit von oben zuerst rein sein. Von der Praxis her gilt zuerst die Einhaltung des geschriebenen Wortes, untergeordnet die nicht direkt geschriebenen Schriftworte. Aber niemals ist ein Kind Gottes in Heiligung, wenn die geschriebenen Worte Gottes nicht beachtet, aber aus nicht geschriebenen Worten Unterwerfungen stattfinden. Wir denken da besonders an Mitteilungen des Gesetzes, bei dem es ja viel mehr nicht geschriebene Gesetze gab als geschriebene. Das war das Problem zur Zeit Jesu in einem Höchstmaß. Und das genau zeigt uns, dass Heiligung oder Heiligkeit oder geheiligt sein einerseits und reines Herz andererseits untrennbar miteinander verbunden sind. Es gibt keine Heiligung ohne reines Herz und kein reines Herz ohne Heiligung. Deshalb sind Schriftstellen, die uns den Weg der Heiligung zeigen, von äußerst großer Wichtigkeit, weil die Wirkung immer mit Herzensreinigung verbunden ist. Eine dieser Stellen finden wir in 2. Korinther 3, Vers 18. Wir wollen diese eine mit hinzunehmen. 2. Korinther 3, 18, wo es heißt, wir alle, aber mit aufgedecktem Angesicht, die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden verwandelt nach demselben Bilde von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als durch den Herrn den Geist. In diesem Falle ist es die Herrlichkeit des Herrn, die so mächtig auf unser Herz wirkt, wenn wir diese Herrlichkeit anschauen, uns Gedanken machen, indem wir in seinem Worte, dem Worte Gottes, ihn, Christus, betrachten, nicht etwas anderes, dann wird's groß. Ich kann den Herrn nur in seiner Herrlichkeit betrachten, wenn ich ihn, Jesus, besehe. Und das wiederum kann nur geschehen durch seinen Geist, wodurch er uns groß und herrlich wird und dann unser Herz ausfüllt. Das ist die Fülle, von der Gottes Wort an mancher Stelle redet. Nur so werden wir verwandelt in sein Bild und nicht anders. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das ist Heiligung im tiefsten Sinne des Wortes. Kann dann das Herz anders als rein sein? Wenn Gott uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit führt. Und zum Schluss noch die eingangs erwähnten Bibelstellen mit der Bedeutung in Kurzform. Aber auch, was wir im Worte Gottes mit dem reinen Herzen verbunden sehen. Erstens, die Matthäus 5, Vers 8 Stelle lesen wir, dass die, welche reinen Herzens sind, glückselig geheißen werden, die anderen nur selig. Denn sie werden Gott schauen in dieser Glückseligkeit, das ist Gemeinschaft mit Gott. Zweitens, in 1. Timotheus 1, Vers 5 sehen wir, dass nur aus einem reinen Herzen Liebe ausgeht. Und wenn unsere Herzen zu wenig Liebe absondern, dann sind die Herzen nicht gereinigt genug. Denn nur aus einem gereinigten Herzen kann die Liebe des Christus entspringen. Drittens, in 2. Timotheus 2, Vers 22 ist ein reines Herz die Voraussetzung für die Gemeinschaft miteinander. Und viertens, die letzte, Nach 1. Petrus 1, Vers 22 ist es die Voraussetzung für die inbrünstige Liebe zueinander. Also in 2. Timotheus 2, 22 für die Gemeinschaft miteinander und in 1. Petrus 1, 22 inbrünstiger Liebe zueinander. Abschließend stellen wir nun fest, welch ein Verlust für ein Gotteskind besteht, wenn wir dieses reine Herz nicht haben. Und wir haben es ganz gewiss nicht, wenn wir nicht in der überströmenden Liebe wandeln. Das ist praktisch das Thermometer an einem Boiler. Das zeigt das an, was drin los ist. Es sei denn, dass es kaputt ist. Es gibt auch kaputte Gläubige. Von denen reden wir hier nicht. Möchte es unser aller innigstes Verlangen sein, ein reines Herz zu besitzen. Und dann, Bruder und Schwester, wenn der Herr durch Gnade dich dorthin geführt hat, es zu bewahren. Amen.